initiated.
Let's go!
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Ja, mit einem Tag Verspätung berichten wir euch jetzt wieder, wie in jeder Woche, über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Moin Moin Johann, wie ist die Lage?
Ja, sie ist wieder gut. Gestern war ich nicht in der Lage zu sprechen oder hier irgendwelche Sätze zu formulieren. Das sieht heute schon wesentlich besser aus. Beide sind ein bisschen angedatscht. Was ist da los? Deine Stimme war auch schon mal besser drauf, Daniel. Wenn ich das so sagen darf. Mhm. Aber was muttert Mutt, ne? Also es passiert so viel. Wir haben jetzt die Breeze-Changes, werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Und natürlich auch Champions und noch viele weitere Informationen über die internationalen Ligen, die jetzt gekommen sind. Deswegen lass uns keine Zeit verschwenden und direkt reinspringen.
Wir haben endlich einen neuen Namen für die neue Map. Sie wird Sunset heißen. Wahrscheinlich so eine Anspielung an den Sunset Boulevard in Los Angeles. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, dass sie tatsächlich bei der Pre-Show für das Finale am Samstag revealed wird. Und ja, es gab jetzt gar nicht mal so viele Leaks. Es gab so Cinematic Trailer, wird es genannt. Aber ja, so wirklich Cinematic Trailer oder Teaser sind es nicht. Also man sieht eigentlich gar nichts von der Map. Und deswegen sind wir da weiter so ein bisschen im Dunkeln.
Ja, es sind eher GIFs, ne?
Ja.
Also es sind eher GIFs ohne Sound, die wo Gecko da so ein bisschen mit Wingman irgendwie rumhantiert. Also ein richtiger Map-Teaser ist es nun nicht wirklich. Ja, einmal sitzt er da mit Rainer noch an so einer Karte, wo man vielleicht erahnen kann, wie so die Struktur und Anatomie der Map ungefähr dargestellt ist. Aber man weiß nicht so richtig, was jetzt damit passiert. Wir hatten ja auch schon gemutmaßt, dass irgendwie wieder was beim Finale angekündigt wird. Es wird jetzt also die neue Map Sunset. Ist vielleicht auch nur der Arbeitstitel. Ist es schon bestätigt, dass die Map so heißt?
Ja, ist schon bestätigt. Ah, okay. Der Arbeitstitel war, glaube ich, ich kann es dir raussuchen, Sprinter, wenn du es gerne wissen willst.
Ja, ist jetzt ja auch egal, ne? Sprinter hat sich ja auch nicht durchgesetzt für Neon, leider. Deswegen arbeiten wir mal mit den richtigen Namen. Aber ja, man weiß einfach gar nichts dazu. Keine Ahnung. Also es gibt nicht wirklich Informationen und auch gar keine Hinweise für die Mechanics der Map oder was für ein Setting das ist. Sunset klingt jetzt erstmal so wie Breeze irgendwie, ne? Das ist in einem ähnlichen, in so einer ähnlichen Umwelt spielt. Es kann halt auch irgendwie eine Stadt bei Sonnenuntergang sein, was vielleicht auch so ein bisschen mehr auf LA anspielt, was du gerade meintest. Es ist alles möglich. Es ist ehrlich gesagt alles möglich. Und deswegen weiß man eigentlich, finde ich, gerade nur den Namen Sunset.
Codename für die Map bei der Herstellung war Juliette. Also nicht Juliet, sondern Juliette, J-U-I-L-E-T-T. So eine Mischung aus Jet und Julia, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls ist Sunset dann wirklich der Name der Map. Und ja, spätestens Samstag wissen wir natürlich auch, wie das ganze Teil aussieht. Da wird es wahrscheinlich ein Showmatch geben. Ich denke nicht, dass sie es bei einem Reveal belassen. Die werden doch sicher noch ein Showmatch machen, oder?
Ja, das denke ich auch. Vielleicht werden da auch wieder ein paar Content-Creator kommen. Das auch Tarek fliegt jetzt ja auch wieder hin und so weiter. Und ich denke, darum werden sich auch viele Content-Creator sammeln. Vielleicht gibt es das Showmatch. Weiß man nicht genau. Wurde aber auch genauso gemacht wie bei Gecko, ne? Wurde Lotus gespielt. Jeder durfte mal Gecko irgendwie anzocken. Man hat Wingman das erste Mal gesehen. Und vielleicht gibt's wieder die neue Map. Neue Map ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Die dann das erste Mal zu spielen. Da werden dann ja auch alle Leute lost drauf sein. Mal sehen. Vielleicht gibt's auch nur eine Vorschau. Ich weiß, ich glaube, bei Fate gab's auch nur einen Trailer und nicht wirklich Gameplay dazu. Im Gegensatz zu Gecko. Deswegen ist das alles so ein bisschen flexibel gehalten. Vielleicht sehen wir dementsprechend dann auch nur so eine Preview von Sunset, weil wir wirklich gar nichts davon wissen, ne? Wirklich nichts. Muss man mal sehen.
Was das bedeutet, wenn eine neue Map reinkommt, das wisst ihr wahrscheinlich schon. Das bedeutet nämlich, dass Maps rausrotieren. Und die Maps, die rausrotieren, da freue ich mich wirklich sehr, sehr doll drüber. Das ist einmal Pearl und einmal Fracture. Die verschwinden aus der Competitive Queue. ab nächster Woche. Oh, das ist doch einfach nur herrlich, oder Johann?
Top, top. Tolle Nachrichten, wirklich sehr, sehr gute Nachrichten. Fracture, sowieso meine und ich denke auch unsere Hassmap, ne? Pearl war jetzt auch nie so ein Riesenfan, hat man mal genommen, aber irgendwie, ja, springt der Funke da nicht über, da spiele ich die anderen Maps doch wesentlich lieber. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie bei Fracture und Pearl damit jetzt auch so ein kleines Rework irgendwie geplant haben. Sie hatten ja schon diese Problematik auf der Pearl B-Side inklusive B-Main attackiert, sind sie schon mal irgendwie rangegangen, um das so ein bisschen spielbarer zu machen für die Verteidiger. Vielleicht wollen sie dann noch mal drüber gehen, um das ein bisschen schöner zu machen. Und Fracture finde ich einfach nur nervig. Also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt ein Rework wirklich nötig ist. Es ist halt die Map an sich fein. Es ist halt einfach nicht meine Präferenz. So, ne? Es ist halt einfach nervig zu spielen. Man muss es sehr langsam spielen als Angreifer, was ich immer so ein bisschen blöde finde. Weil es ja häufig so ist, dass die Verteidiger versuchen, irgendwie eine Seite zu pushen, damit man halt nicht von zwei Seiten angegriffen werden kann in so einer Zange ist. Deswegen hält man als Angreifer erstmal an. Und da machen die Verteidiger aber auch nichts. Und dann ist schon wieder eine Minute vorbei, wo nichts passiert ist. So spielt man es halt korrekt, meines Erachtens. Und das ist halt einfach super boring. Und ja, deswegen nicht traurig, dass Fracture jetzt raus ist.
Ja, also im wirklich, wirklich im Competitive Play und nicht im Ranked finde ich Fracture eigentlich auch super, ne? Und da funktioniert Fracture natürlich auch klasse, weil Verteidiger es richtig spielen, Attacker es richtig spielen. Aber im Ranked ist es sowas von wonky, weil ja jeder eine andere Idee hat von der Map und es kaum koordinierte Pushes als Verteidiger gibt. Und deswegen gerade so für Ranked Play Fracture absoluter Pain. Aber ja, jetzt haben wir ja gehört, Sunset kommt rein, aber wer kommt denn auch noch zurück? Das ist Breeze und Breeze kommt mit Changes wieder. So ein bisschen schade, dass Icebox nicht zurückkommt, ne? Also da werden wir noch länger drauf verzichten. Ich finde Icebox eigentlich ganz cool, aber wie ich aus deinem Hupen höre, du nicht.
Nee, also ich will auf jeden Fall Breeze lieber zurück als Icebox. Icebox konnte auch teilweise sehr frustrierend sein als Angreifer, wenn die Leute da diese 1000 Angles auf der A-Side irgendwie einnehmen können und so. Niemand versteht irgendwie im Team, dass man auch die Mitte anspielen muss als Angreifer. Ich fand das auch immer sehr frustrierend, auf Icebox zu spielen. Das war immer irgendwie so ein Coin-Flip-Game, wer dann die besseren One-Taps gemacht hat. Und ja, genau. Deswegen finde ich es gut, dass Breeze wieder zurück ist. Aber kann ich das wirklich so sagen? Denn Breeze kommt in einem völlig neuen Gewand zurück. Also diese Changes sind nicht so, dass er mal eine Box hinzukommt oder irgendwas. Mhm. Das ist doch dramatisch, wie hier gereworked wurde.
Genau, das ist sehr dramatisch. Deswegen müssen wir das ausführlich besprechen. Wir orientieren uns bei unserer Besprechung an dem Post von Mike von ValorLeaks. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes, wenn ihr einfach mit raufgucken wollt. Das geht los mit dem Mid-Rework. Und dann sehen wir, die alte Mitte von Breeze ist nicht mehr. Es gibt ja in der Mitte diesen Turm mit den zwei Kisten dran. Und da konnte man links und rechts vorbeigehen. Jetzt kann man tatsächlich nur noch rechts vorbeigehen und links sind so aufgetürmte Boxen. Da kann man hochhüpfen und einen neuen Engel nehmen. Aber das wird sehr, sehr lange dauern. Das ist jetzt nichts, was man nur eben so macht. Und dadurch, dass diese Seite so abgekattet ist, ergibt sich da auch so ein ganz neuer Raum für die Verteidiger hinter. Und ja, die Mitte jetzt was ganz Neues, aber das sieht super aus, finde ich.
Es sieht gut aus. Es ist meines Erachtens ein Attacker-Nerf. Weil einfach die Mitte eher so der Playground von den Attackern war, um halt Double Door zu pieken oder auch in Heaven zu pieken. Deswegen ist da jetzt links aus Angreifersicht einfach gar nicht mehr die Möglichkeit, diesen Raum zu bespielen. Es war auch ein sehr guter Spot zum Lurken, um die Rotation insbesondere von B nach A der Verteidiger zu stören und dann ein paar Rotierende abzugrasen, abzufrühstücken. Und das ist jetzt auch nicht mehr so wirklich drin. Ja, man kann sich da oben auf den Boxen, wie es scheint, verstecken irgendwie, aber nicht mehr so instant dann wieder ins Geschehen zurückrücken. Deswegen denke ich schon, dass es ein Attacker-Nerf oder Verteidiger-Buff ist.
Ja, das denke ich auch. Eigentlich Breeze ja auch eine richtige Attacker-Map gewesen, dadurch, dass die Map einfach so riesig war, ne? Und dadurch ändert man gar nicht die Größe der Map, aber ändert so ein bisschen die Möglichkeiten für die Attacker in der Mitte, finde ich auch sehr, sehr schön. Der nächste Change in diesem Post ist auf B-Side. Obwohl ich mich eigentlich gewundert habe, B-Side wurde ja mal ausgiebig gereworked. Das passiert jetzt aber nochmal. Und da wurde die Seite, wenn man auf dem Side als Verteidiger steht, die rechte Seite komplett geschlossen, so eine Box davor gemacht, sodass man da jetzt rüber pieken kann. Aber man kann von dieser Seite nicht mehr den Side entern. Dafür wurde hinten wieder geöffnet, auch wieder mit so einer kleinen Box. Aber diese neue Wand, die da dazu kam, ist wieder komplett weggenommen. Und ja, es gibt aber auch Boxen auf der Attacker-Seite. Man könnte da theoretisch rüberhüpfen. Also es sieht irgendwie komplizierter aus, als es vorher war auf dem B-Side.
Ja, genau. Und diese Boxen ermöglichen einfach sehr viel mehr Angles für die Verteidiger, um Richtung Main zu pieken. Weswegen es sehr viel einfacher zu verteidigen ist. Es ist so ein bisschen wie Icebox A-Side, wenn man so möchte, für Verteidiger, ne? Unglaublich viele Head-Glitches und Sachen, wo du rüber gucken kannst, gerade so. Das klingt jetzt so ein bisschen frustrierend für die Angreifer. Eigentlich genau das, was ich für Icebox A-Side gerade gemeint habe und kritisiert habe. Hier gibt es jetzt so viele Angles und Jett und Chamber können immer noch auf diese großen Pillar rauf, wie es sie auch vorher häufig gerne gespielt haben. Plus jetzt noch diese kleinen, ekligen Head-Glitches, die es da gibt. Das ja, ist vielleicht meines Erachtens ein zu großer Verteidiger-Buff. Es ist immer so frustrierend, als Angreifer irgendwie nie einen Schuh auf die Side bringen zu können und das ist hier ein bisschen eine Gefahr, denke ich.
Ja, das würde ich absolut auch sagen. Also man muss unfassbar viele Angles clearen, hinter jede Kiste gucken, um da irgendwie auf Side zu kommen. Und das, obwohl der B-Side eigentlich sowieso schon schwer zu attacken war, wenn man das nicht wirklich koordiniert gemacht hat. Häufig ja auch so ein Viper-Hardblock an der Stelle. Mhm. Bin ich gespannt, wie das dann tatsächlich aussieht im Play.
Auf der anderen Seite, wenn die Angreifer das dann genommen haben, die B-Side eingenommen haben, ist es super schwer, das zu retaken, weil die Angreifer dann genauso diese ganzen Boxen benutzen können, um Richtung Mitte zu gucken, um Richtung Verteidiger-Spawn zu gucken. Dann ist es wiederum so ein bisschen ja, revidiert, weil die Angreifer dann genauso diese ganzen Boxen nutzen können. Man muss aber erstmal draufkommen auf die Side.
Absolut. Wir machen weiter mit den Hall- und Mid-Door-Changes. Und ja, wir gehen als erstes in die Hall. Und da fällt uns natürlich auf, diese Hall, die ja sonst immer so ein sneaky Play für die Attacker ermöglicht hat, aber auch ein Push und dann eine Door-Öffnung, die ist einfach mal dicht gemacht. Und das sieht so ein bisschen aus wie dieser Durchgang bei Icebox auf B, wo man ja durchpieken kann von der Verteidigerbasis zum Side. Und es sieht so aus, als wäre das nicht zerstörbar. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, ob man da jetzt nur noch durchpieken kann oder auch durchgehen kann. Auf jeden Fall sieht das hier mal so ganz neu aus.
Also die Holz, es sieht so aus, als wäre Holz nicht mehr spielbar. Also es gibt ja keine durchgehende Verbindung mehr, das ist einfach abgeschlossen. Es sind so Streben, es sind keine Türen, das heißt, man kann da noch durchpieken. Aber warum willst du da als Angreifer wirklich durchpieken? Also du kannst auch nicht die ganze Halls einsehen, wenn jemand als Verteidiger in dieser beweglichen Tür steht, die es ja auch schon vorher gab. Kannst du da nicht hinpieken von Halls als Angreifer? Und deswegen macht es einfach überhaupt keinen Sinn, als Angreifer diese Halls zu spielen, weil du da einfach gar nichts erreichen kannst. Ne? Ja. Ansonsten hast du da mal irgendwie eine lurkende Viper oder einen Chamber gespielt, der da late durchkommt, dann die Tür aufmacht und dann den A-Split perfekt macht. Das ist jetzt gar nicht mehr möglich. Also wieder ein krasser Verteidiger-Buff. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Also ich kann mir kaum vorstellen, es sieht so aus, ja, und alle Leute sagen das so, dass Holz einfach nicht mehr bespielbar ist. Es gibt da einfach keinen Durchgang mehr. Man kann, es ist kein weiterer Zugriff auf die Side oder auf die Mitte. Und das finde ich das sehr schade. Also das finde ich einen sehr fragwürdigen Change. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht doch noch mal die Tür kaputt machen kann oder so.
Also ich denke, man muss die Tür man muss die Tür kaputt machen können. Und das würde ich dann wieder gut finden, weil dann dieser Lurk nicht so ganz unbemerkt passiert. Ne? Also dann musst du das kaputt schießen. Dann weiß man das und muss es nicht die ganze Zeit hart clearen. Das würde ich gut finden, sonst ist es ja auch immer so der Default-Chamber-Trip-Spot gewesen oder Cypher-Trip oder eine Cypher-Cam, dass man da immer reingucken muss Und so kann man das ein bisschen auf Sound spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn es nicht zerstörbar wäre, könnte man mit einem Doppel-Um-TP da vielleicht durch. Aber okay, das kann ja auch nicht gewollt sein, dass Um da jetzt auf einmal seine Nische nur für die Holz kriegt. Man könnte auch ein Chamber-TP reinstellen, sich rein-TPen, 15 Sekunden warten und dann wieder raus-TPen. Aber kann mir nicht vorstellen, dass das hier gewollt ist.
Ja, vielleicht so ein bisschen das Lotus-Treatment mit dieser Breakable-Stein, ja. Breakable-Door, dass das jetzt auch auf Breeze so übernommen wird. Finde ich eigentlich eine sehr coole Mechanik, ne? Ja. Dieser neue Zugang, der dann aufgemacht werden kann und auch gleichermaßen wertvoll für Angreifer und Verteidiger ist. Häufig wird ja auch, insbesondere im Pro-Play, wird häufig diese Tür von Anfang an kaputt gemacht, als Verteidiger, ja, ne? Damit es einfach schwieriger ist, auf die A-Side zu kommen und die Angreifer sich dann immer noch um einen Engel mehr fürchten müssen. Das ist jetzt vielleicht auch hier so, dass es dann gleichermaßen benutzt werden kann. Ich würde es sehr viel besser finden, wenn das wirklich breakable ist und jetzt nicht einfach komplett dicht gemacht worden ist.
Ja, in ein bisschen weniger als einer Woche wissen wir da auf jeden Fall mehr. Wir gehen erstmal wieder so ein bisschen rein in die Mitte, nämlich schauen wir uns Double Door an. Und Double Door ja sonst ein super ekliger Angle gewesen, ne? Sowohl für die Verteidiger als auch für die Attacker. Als Attacker wusstest du eigentlich nie, wo du da abaimen musst, weil es ja diese Elevation gibt. Die ganze Rampe konnte gepiekt werden von den Verteidigern. Sie konnten aber auch oben auf dem Side stehen, also super eklig. Eigentlich immer so ein Gamble-Angle, den man ungern genommen hat. Jedenfalls war es bei mir so. Und jetzt wurde das so geändert, dass die Double Door nicht mehr so eine schräge Tür hat, sondern ganz, ganz offen ist und es wurde auch noch seine kleine Kiste unten ergänzt, also der Angle vielleicht so ein bisschen mehr predictable, dass man nicht immer nur so eine halbe Person sieht, sondern einen richtigen Peak hat, finde ich einen guten Change.
Ja, denke ich auch. Auch hinter der Tür könnte man ja auch noch immer gut lurken, sich da irgendwie hinstellen, auf Rotation warten, das ist jetzt auch einfach nicht mehr da, ein ekliger Angle, der nicht mehr geklärt werden muss, das finde ich an sich gut. So, diese Elevation kann man immer noch benutzen zum Peaken, ne? Mhm. Die ist ja immer noch da, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so, ja, wirklich verändert worden ist. Auf jeden Fall gibt es nicht mehr diesen Schlitz-Angle, den man da sonst irgendwie auch halten konnte, auch gerne mit einer Operator, um die Rotation dann zu beobachten, da ist jetzt einfach ein bisschen mehr drin. Im Zweifel vielleicht auch wieder ein Verteidiger-Buff, ne? Weil die jetzt auch vernünftiger von der A-Side sehen können, was denn jetzt so in der Mitte los ist. Aber ich finde das eher ein kleinerer Change,
ja,
im Gegensatz zu den anderen.
Genau, und wir kommen jetzt zu richtig großen Changes, nämlich bei A-Cave. Da wird einmal der Eingang gezeigt und ja, wenn man den Eingang von der Attacker-Seite anschaut, dann merkt man gleich, oh, da hat sich aber einiges verändert. Wir vermuten, dass die Cave an der Seite geschlossen wird und dass es wirklich nur noch über diesen Chop-Shop reingeht. Und ja, das Treatment da drin ist wirklich komplett anders. Cave ist jetzt dicht, das heißt, diesen einen Eingang gibt es, der wurde wesentlich breiter gemacht und mit Kisten versehen. Und da frage ich mich jetzt, ist das ein Verteidiger-Buff wieder, weil man nicht von Cave gepiekt werden kann, wenn man Main fightet? Oder ist es ein Attacker-Buff, weil man einfach wesentlich mehr Raum hat, den man da bespielen kann?
Schwierig. Im Zweifel vielleicht eher ein Attacker-Buff, weil als Verteidiger wusste man ja, also, dass sie entweder über Cave kommen, dieser lange Engel, aber wenn sie von Shop gekommen sind, mussten sie auch quasi den Cave swingen. Das heißt, das war nicht wirklich ein neuer Engel, den man halten musste, sondern man konnte beide Engels quasi mit einem Visier halten, mit einer Vision halten, wenn du so willst. Und deswegen denke ich, ist das jetzt nicht so ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie effektiv dann Util sein wird bei Shop, ne, um für die Verteidiger, um das dann zurückzuhalten. Ein Shockdart, wo irgendwie alle durch müssen, Molly, wo alle durch müssen, eine Race-Granate sogar, wo alle durch müssen. KO ja auch häufig gespielt, das Fragment könnte da auch sehr effizient genutzt werden. Das muss man dann abwarten. Das ist jetzt schwer aus diesen Bildern wirklich rauszulesen. insofern könnte es wieder ein Verteidiger-Buff sein, wenn Util da einfach wahnsinnig präzise eingesetzt werden kann, um den Choke so dicht zu machen. Eine Smoke kann dann auch früher gesetzt werden, ne? Dass es nicht wirklich der Choke-Point ist vor Sight, sondern der Choke-Point in Shop. Vielleicht können die Verteidiger das dann auch früher contesten. Angreifer müssen mehr Util einsetzen, um durchzukommen, um das wiederum zu clearen. Deswegen, ja, könnte es wieder ein Verteidiger-Buff sein. Das muss man genau sehen, wie es sich spielt, wie breit dann auch wirklich diese Gänge sind, wie effektiv man Mollys und Smokes einsetzen kann, um den Shock da dicht zu halten. Abwarten.
Alles klar. Kommen wir zu den letzten Changes und die treffen A-Side und zwar die Pyramiden da drauf. Die haben Namen bekommen. Also da stehen jetzt zwei Symbole drauf, einmal eine Krabbe und einmal ein kleiner Shrimp. Also das jetzt besser auseinanderzuhalten. Aber auch noch ein weiterer Change. Die wurden auf so einen kleinen Sockel gesetzt und der Sockel ist gerade. Das heißt, Mollys und Lineups bouncen da jetzt nicht mehr so von der Pyramide ab, wenn man die schießt. Das hat man ja häufig gesehen, dass da so ein Viper-Molly kam, der aber direkt wieder zurückgesegelt ist und damit wenig planbar war. Also selbst kleine Fehler bei den Viper-Mollys haben da schon zu wirklich schlimmen Ergebnissen geführt. Das jetzt so ein bisschen anders mit diesen Sockeln wahrscheinlich. Ja, aber ansonsten keine große Änderung, würde ich denken.
Genau, und der Sockel, also die Breite von den Pyramiden ist immer noch gleich. Ne? Mhm. Also es wurde jetzt einfach nur der Sockel quasi runtergesetzt, wenn man so will. Und dadurch sind diese Pyramiden aber auch höher. Sehr viel höher sogar. Und ich glaube, muss man mal sehen, aber ich glaube nicht, dass eine Jet jetzt zum Beispiel, die ja auch gerne das genutzt hat für einen Operator-Angle, kommt die dann noch mit zwei Updrafts hoch? Das weiß ich nicht genau. Schwierig. Kann Chamber noch seinen Teleporter draufsetzen? Hat er auch gerne gemacht. Mhm. Ist das noch möglich? Wollen sie diese Angles auf diesen Pyramiden jetzt dadurch eliminieren? Auch schwierig mit einer Ferndiagnose mit den Bildern hier.
Ich glaube, das wird schon klappen. Auf jeden Fall von dieser orangenen Kiste, die dahinter ist, wenn man da rauf geht als Jet, sollte man auf jeden Fall mindestens mit zwei, also auf jeden Fall mit zwei Updrafts, vielleicht sogar mit einem da rauf kommen. Daneben ist ja auch noch diese kleine Holzbarriere Richtung Double Doors und wenn man da rauf geht, sollte man auch als Chamber sein TP rauf machen können. Ist vielleicht so ein bisschen nerviger, muss man zwar den Umweg über diese Shrimp-Pyramide nehmen, aber ich glaube, das geht noch, auch wenn ich den Engel absolut schrecklich finde.
Shrimp und Crab, ich find's gut, dass sie jetzt mal einen Namen haben. Ansonsten war es doch sehr sperrig, das immer zu benennen.
Ja.
Ja, mal gucken, wie es mit den Updrafts und Chamber TPs ist.
Aber das waren sie dann, die Changes zu Breeze. Und Breeze kommt dann gemeinsam mit Sunset am nächsten Mittwoch wieder in die Queue. Obwohl bei Sunset wird's wahrscheinlich so sein, dass die jetzt erstmal wieder eine 2 Wochen Sunset-Queue hat und dann erst in den Ranked-Modus kommt. Bei Breeze könnte ich mir vorstellen, dass Breeze direkt wieder drin ist und Pearl und Fracture dafür raus. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das war's jetzt erstmal zu den Maps. Wir haben so ein paar Informationen zu neuen Skins. Die sind noch nicht so wirklich revealed, aber es gibt schon so ein bisschen was. Wir wissen, dass sie Jeni-Skins heißen werden. Und es gab so einen ersten Leak letzte Woche, da stand, dass es so Water Dragon-based ist. Und da gab es noch kein Bild zu den Skins. Und da dachte ich, wow, das hört sich ja mega gut an. Auch mit so einem Smaragdgrün dachte ich, das wird eine richtig coole Skinline. Aber dann gab es 2 Tage später tatsächlich Bilder von den Skins und da war ich doch wirklich sehr, sehr enttäuscht, wie die Skins aussehen. Sieht meiner Meinung nach wieder ziemlich nach Battle Pass Skins aus. Da müssen die Effekte schon ziemlich, ziemlich krass sein, dass das eine gute Skinline wird. Und das ist in Anbetracht dessen, dass wir ja einen ganz neuen Akt haben, ein bisschen enttäuschend. Welche Skins sind dabei? Sheriff, Judge, Vandal, Operator und ein Knife. Und ja, es wurde schon häufiger gesagt und man sieht es eigentlich auch an dem Knife. Das wird so ähnlich wie dieses Blade of Circuit. Vielleicht wird es auch so ein Dual Blade. Aber ja, so erster Anblick hauen mich jetzt nicht um, diese Skins.
Nee, würde ich auch sagen. Ich finde die Farbe ganz gut, aber jetzt nur vom Äußeren ist es halt Battle Pass. Wie diese Tigris-Skinline mit diesen goldenen Applikationen, sag ich mal, die da dran waren. Es erinnert sehr stark daran. Oder auch diese Luna-Skinline, glaube ich, mit diesen goldenen Rändern, die noch zusätzlich da sind. Wie gesagt, also stimme ich dir auch voll zu, da müssen schon Banger-Animationen irgendwie dabei sein, damit die Skinline sich noch auf ein kaufbares Niveau heben wird. Auch das Knife ist nur dieser Faustaufsetzer, wenn man so will. Sieht für mich aus wie dieses Chronovoid-Knife, Terminus Aquo mit diesem Ball. Ja, Muss man mal abwarten. Es hat ja auch diese Drachen-Thematik anscheinend. Ne?
Ja.
Das ist ja bei den geleakten Bildern dazu. Es soll an einen Drachen, vielleicht mit dem Namen Jeni, erinnern. Aber ja, irgendwie so zwischen, weiß ich nicht, zwischen Forsaken, zwischen Tigris-Skinline. Es gab doch auch mal diese grüne, goldene Phantom. Genau, die Serenity, ja. Das ist ja auch sehr ähnlich davon. Muss man mal abwarten. Die Animationen werden da alles entscheiden, denke ich.
Wie ist es bei dir so, dass du jetzt denkst, neue Akt, da gibt es ja eigentlich immer geile Skins, da bin ich ein bisschen traurig, dass das jetzt vielleicht nicht so sein könnte? Oder denkst du, ach wie schön, ich muss jetzt kein Geld ausgeben und bin nicht gezwungen, diese Skins zu kaufen?
Auf jeden Fall Letzteres, wenn ich meine aktuelle Situation betrachte, weil ich auch noch viele Sachen habe, die ich upgraden muss und bisher nicht richtig anspielen konnte. Das ist noch die ganze Zeit im Hintergrund. Eine Uni-Bulldog und eine Mage-Punk-Phantom, die wollen, dass sie geupgradet werden und ich kann es momentan in meiner jetzigen Lage nicht machen. Und Radiant Knight kaufe ich mir ja nicht.
Mhm.
Und deswegen freue ich mich, ehrlich gesagt, dass sowas ist. Hätte ich jetzt viel Radiant Knight noch übrig, wäre das aber, glaube ich, andersrum.
Ja.
Das bei dir kann ich, auch?
Ja, das kann ich auch verstehen, ja. Es ist immer so, man kauft sich eine neue Skinline, dann will man die komplett upgraden. Aber in dem Moment, wo man kurz davor ist, alles abzugraden, da kommt die nächste Skinline, dann muss man da rein. Und wenn das jetzt mal zu Beginn eines Aktes, ne, da kauft man ja eigentlich fast immer Skins, ne, ja, weil es immer geisteskrank gute Skins sind. Ne, und diesmal vielleicht keine guten Skins, aber ich meine, wenn die jetzt so Elderflame-Animationen haben, ne, dann heben wir beide wieder die Kreditkarte.
Das sind auch nur Menschen so.
Ja,
ne?
Wir lassen uns dann mal überraschen und da denke ich auch, dass diese Skins vielleicht am Samstag schon gespielt werden und wir da mal so einen ersten Eindruck kriegen. Und natürlich nächste Woche können wir dann auch sagen, ob das für uns ein Go oder No-Go ist. Soweit aber erstmal zu den Jeni-Skins. Wir haben noch ein paar kleinere Sachen. Premiere kommt auch wieder in Akt 2. Es gibt so ein paar Changes, die jetzt schon geleakt sind. Es wird keine Divisions mehr mit diesen Nummern geben. Es gab ja 20 Divisions insgesamt. Und jetzt gibt es Level von Divisionen. Also wahrscheinlich eher nur Umbenennung. Aber was Neues ist, dass jede Division jetzt 5 Stages hat. Es unterteilt sich in Open, Intermediate, Advanced, Elite und Contender. Mal schauen, wie das denn tatsächlich aussieht im Game. Es sind jetzt erstmal nur Namen, aber ich finde ich eigentlich eine ganz gute Variante, um da mal zu schauen, auf welchem Level ist man eigentlich gerade. Die Playoff-Voraussetzungen wurden so ein bisschen hochgesetzt. 675 Punkte braucht man jetzt. Also vorher konnte man sich ja wirklich in 2 Spieltagen mit 2 Siegen direkt für die Playoffs qualifizieren und hat dann auch nicht mehr so viel Motivation, dann weiterzuspielen. Finde ich eigentlich eine gute Sache, dass man das jetzt erst mit einer höheren Anforderung kriegt. Und ja, noch eine kleine Sache. Es gibt jetzt Premier Snapshot, ein kleines Tool, um seine Statistiken dann auch zu teilen.
Ja, ich glaube, es gibt diese 5 Level von der Division, ne? Wo das dann nochmal unterteilt wird. Und das höchste dann, Contender, ist aber ein einzelnes Level ohne Division, wie ich das verstanden habe.
Okay.
Und das ist ja auch mit den neuen Changes, die ja des ganzen Valorant-E-Sports-Ökosystems, glaube ich, zu sehen, dass diese Contender dann wirklich darum spielen, auch in die Challenger-Leagues aufgenommen zu werden. Mhm. Das heißt, das ist die Königsklasse von Premier, das ist die Liga, um die es dann wirklich geht für den weiteren professionellen Bereich, diese Contender-League. Und das finde ich dann auch einen sehr interessanten Change. Da werden natürlich dann Teams, die versuchen, irgendwie Profis zu werden oder ein bisschen weiter oben mitzuspielen, dass die dann versuchen, in diese Contender League zu kommen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch dazu vielleicht ein paar Casts gibt oder so. Mhm. Super interessant. Ja. Ist ja dann genau die Stage vor den Challenger Leagues. Deswegen diese Contender League ist jetzt das, was Premier eigentlich immer wollte. Ne? Das ist da jetzt irgendwie so der erste Schritt in die professionelle Liga ist, um dann wirklich als Team oder als Spieler weiterzukommen.
Ja. Und wenn es dann direkt in die Challenger League geht, dann ist es ein ziemlich großer Schritt, den man da gleich nehmen kann.
Ja.
Behalten wir auf jeden Fall im Auge, wie das dann tatsächlich aussieht und berichten euch das natürlich hier. Als letztes noch die kurze Information. Es gibt neues Prime Loot, einen sehr, sehr coolen Gun Buddy, den Rittermarkt Gun Buddy. Und ich habe gestern Abend gecastet und habe gesehen, dass jemand diesen Gun Buddy hat. Das ist so ein kleines goldrotes Schild. Und dann dachte ich, diesen Gun Buddy kenne ich von Screenshots oder so, aber wie hat er den denn jetzt bekommen? Und dann habe ich es heute Morgen gesehen. Es ist das neue Prime Loot. Also wenn ihr Amazon Prime KundInnen seid, dann holt euch das for free ab und benutzt diesen Gun Buddy. Das war es erstmal zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum E-Sports.
Ja, und natürlich schauen wir zuerst auf das Champions-Turnier, was noch immer in vollem Gange ist. Es sind momentan noch 4 Teams übrig. Das sind Paper Rex, Evil Geniuses, Fnatic und Loud. Wir gucken uns jetzt hier nochmal so ein bisschen den Weg der Teams an. Scheint so, als wenn Fnatic doch menschlich wäre. Ne? Ja. Erst das erste Spiel direkt letzte Woche. 2-0 gegen Loud verloren, 0-2. Dann aber aus dem unteren Bracket das Comeback 2-0 gegen Food, die damit raus sind, und noch 2-1 gegen DRX, die damit auch raus sind. Das war aber schon ein, ja, schwieriges Unterfangen, denn auch auf der ersten Map gegen DRX haben sie 13-1 auf Bind verloren, ne? Da dachte man eigentlich schon, dass es um Fnatic geschehen wäre, aber sie sind noch immer drin. Und jetzt mal so die Frage, ist Fnatic immer noch Favorit nach diesen Spielen, Daniel?
Auf jeden Fall nicht mehr der haushohe Favorit. Ne? Also man hat, wie gesagt, gesehen, sie können Spiele verlieren. Und nicht nur diese YOLO-Spiele gegen Liquid, sondern auch richtig wichtige Spiele wie die Upper Quarterfinals gegen Loud. Und 2-0 ist natürlich echt heftig, insbesondere wenn man jetzt sieht, dass sie jetzt nächstes auch wieder gegen Loud spielen. Ne? Also Favoritenstatus eingedämmt. Aber ich meine, wenn es nur noch 4 Teams sind, dann gehören sie auf jeden Fall mit zu den Favoriten.
Ja, das denke ich auch. Vielleicht war es auch so ein bisschen der richtige Weckruf an Fnatic, ne? Die doch mit so einer auch Siegeserwartung vielleicht an das Lautspiel gegangen sind und irgendwie alles dominiert haben. Besser dieser Weckruf jetzt als irgendwie, ja, im Finale oder so. Deswegen vielleicht auch positiv für Fnatic zu sehen, aber ja, sie sind auf jeden Fall menschlich und verwundbar. Du hast schon gesagt, sie spielen jetzt gegen Loud. Die hatten ja erst 2-0 gewonnen im Upper Bracket. Dann 1-2 gegen Paper Rex verloren. Im unteren Bracket dann Edward Gaming 2-1 rausgehauen. Und jetzt gibt es das Rematch, das heute um 24 Uhr um Mitternacht. Und laut Fnatic, ja, jetzt mittlerweile so die coolste Rivalität im Game. Man denkt doch an das Lock-in-Spiel, das große Finale, was vielleicht das beste Valorant-Spiel war, was es jemals gab. Das 3-11-Comeback auf der 5. Map für Fnatic. Und ja, da wird Loud jetzt auf jeden Fall Rache suchen, um nicht bei Champions jetzt rauszufliegen. Dann im Upper Bracket spielen heute schon vorher um 21 Uhr Paper Rex und Evil Geniuses. Paper Rex erst 2-0 gegen Food und dann 2-1 gegen Loud. Und EG erst 2-1 gegen Edward und dann 2-0 gegen DRX. Die beiden ungeschlagenen Teams hier noch in den Playoffs. Wie geht das Spiel aus?
Oh, ich hoffe, dass Paper Rex EG da raushaut. Beziehungsweise ins Lower Final haut. Bin mir aber total unsicher. Ich glaube, da ist alles möglich. Beide Teams sehr, sehr stark auf unterschiedliche Weisen. Es ist Tagesform, absolut Tagesform. Kann ich mich gar nicht festlegen.
Ja, ich würde es auch ehrlich gesagt Paper Rex gönnen, weil die einfach so einen unkonventionellen Playstyle haben, der einfach so gut zum Zuschauen ist und diese minutenlangen Defaults mal so ein bisschen aufbricht. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Ich finde, das soll mal belohnt werden. Natürlich feuer ich auch Fnatic an, ne, wegen EMEA einfach, aber ich finde es schon gut, wenn Paper Rex das vielleicht holt. Das würde ich sehr, sehr gut finden. Insbesondere auch, weil Jing das Team in 2024 verlassen wird. Der macht da seine Wehrpflicht, ähnlich wie in Korea ist das, dass man da auf jeden Fall noch eine Wehrpflicht hat und dahin muss. Und Jing dann geht wahrscheinlich nach eigenen Angaben an die Uni und macht da erstmal weiter. Das heißt, wahrscheinlich das letzte Turnier, wo man Jing sehen wird. Und ich finde das ein sehr sympathischer Spieler. Auch die Streams von ihm sind voll cool. Das würde ich ihm noch mal gönnen. Deswegen, ja, hoffe ich so ein bisschen auf Paper Rex. Dann haben wir noch ein paar sonstige Ankündigungen für die VCT 2024. China wird jetzt eine eigene Partner League bekommen. Also wird die 4. Liga sein jetzt und wird dann EMEA, Americas und Pacific ergänzen. Denke ich, ist ja auch absolut in Ordnung aufgrund der Playerbase und wie sie jetzt schon performt haben hier bei den Turnieren. Und was auch noch angekündigt worden ist, ist so die neue Struktur fürs nächste Jahr mit 9 Turnieren. Es wird am Anfang des Jahres ein Kickoff-Turnier in den jeweiligen Ligen geben. Danach gibt es ein Masters, was in Madrid stattfinden wird. Das war jetzt auch eine neue Ankündigung. Dann gibt es eine Stage 1 wieder in den Ligen selbst. Dann gibt es Masters Shanghai. Nochmal ein Stage 2 innerhalb der Ligen. Und bei diesen ganzen Turnieren sammelt man Championship-Punkte, die letztendlich ausschlaggebend sind, ob man sich dann für Champions nach diesen ganzen Turnieren qualifiziert oder nicht. Damit gibt es wahrscheinlich, das wurde nicht explizit gesagt, aber das lesen wir so daraus, gibt es keine LCQ-Turniere mehr vor Champions. So, das heißt aber auch, dass jedes Team alle diese Turniere mitnehmen muss. Ne? Ja. Man erinnert sich jetzt bei den LCQs, war jetzt Fnatic zum Beispiel nicht dabei, dafür die LCQ-Teams dann vielleicht nicht bei Masters. Das heißt, es gibt sehr viel mehr zu spielen für die einzelnen Spieler. Das wurde jetzt auch schon kritisiert, kam ein paar kritische Stimmen aus der Pro-Szene, dass man irgendwie so gar nicht durchatmen kann, ja, und die ganze Zeit wirklich spielen muss. So, auf der anderen Seite ist Champions dann ja auch im August schon wieder vorbei. Danach kommen dann wieder die Ascension-Turniere. Das wurde jetzt ja nach hinten verlegt. Darüber haben wir schon gesprochen. Und am Ende des Jahres dann auch das Game Changer Championship. Das heißt, es sind dann nur in Anführungszeichen 8 Monate Vollgas. Aber ja, kann ich auch verstehen, dass es sehr belastbar ist für einen Pro-Spieler.
Ja, können Sie froh sein, dass Sie keine Counter-Strike-Pros geworden sind, denn die spielen das ganze Jahr alle 2 Wochen ein Turnier. Also da ist eigentlich die Belastung bei Valorant noch relativ gering, würde ich sagen.
Dann wurden noch die ersten Teams für das Red Bull Homeground-Turnier angekündigt. Das wird ja in Tokio stattfinden. Da sind schon eingeladen 100 Thieves, Zeta Division, Cloud9 und Scars aus der VCL in Japan, die ja knapp den Einzug in die Partner League verpasst haben gegen Bleed. So, und 2 Teams werden noch invited, das weiß man noch nicht. Und 2 Teams werden noch zusätzlich ausgespielt. Dafür gibt es Qualifiers in der EMEA-Region und in der Japan-Region. Das war es jetzt aber erstmal zum E-Sports. Kommen wir nun zur Dachregion. Hier kommt der Punch! Dachregion. Dinner. Dancing. Mit der Community. E-Sportler werden. Dachregion.
Die Trophäe wartet.
Deutsche Szene.
Schön, dass ihr mit dabei seid.
Gestern wurde es angekündigt, es wird eine Valorant Community Party in Berlin geben. Wann und wo? Am 2. September ab 17 Uhr in der Kante in Berlin. Das ist übrigens das Restaurant von den Ochsenknecht-Brüdern. Ich weiß nicht, wie man zu dieser Location kommt, aber da gibt es Essen, Trinken, hört sich eigentlich ziemlich gut an. Ist allerdings ab 18. Leute, also falls ihr noch nicht 18 seid, wird es leider nichts. Es gibt Tickets ab jetzt, kostet nur 8 Euro. Eigentlich eine gute Sache. Also ich werde mir auf jeden Fall überlegen, ob ich da mal vorbeischaue.
Richtig gut. Ich weiß gar nicht, werden ja auch die Größen wahrscheinlich kommen, oder? Mhm. Sind ja auch viele Spieler sowieso in Berlin ansässig, weil die Ligen da halt stattfinden. Vielleicht kann man da auch den einen oder anderen Pro mal oder Caster, Analysten, was auch immer, beobachten, wie die ein Bier trinken und Hallo sagen.
Ich guck mal, wie die Bier trinken, ja. Also, wenn ihr da am Start seid, schreibt auch gerne mal im Discord. Vielleicht kann man sich da ja mal über den Weg laufen. Dann ist der neue Project Queen Split gestartet. Am letzten Wochenende gab es das Seeding und den ersten Spieltag, den gab es direkt am Dienstag. Das Ganze läuft jetzt bis zu den Split-Finals am 23.09. in der Take-TV-Bar in Krefeld. Es gibt jetzt ein neues System, also es ist nicht mehr 2 Tage Split-Finals aufgeteilt in Project V und Project Queens, sondern beides an einem Tag, ein Best of 5 für beide Turniere. Ich werde auch auf jeden Fall am Start sein in Krefeld, also wenn ihr da vorbeikommt, können wir uns auch mal Hallo sagen und vielleicht auch mal beobachten, wie wir ein Bier trinken.
Das wäre nicht mehr los, ja. Klauch.
Dann wurde auch noch das The Pokal Offseason Event weiter konkretisiert. Wir hatten ja in der letzten Woche schon so ein bisschen gemutmaßt, aber wir wissen auch, dass es bald startet und dann mit einem Finale am 4. November im Experion in Köln endet und es geht um 15.000 Euro Preisgeld. Also wirklich unfassbar, was da rausgehauen wird. Wenn ihr ein Team habt, wenn ihr ein Team seid, versucht euch da auf jeden Fall zu qualifizieren und die Knatze mitzunehmen. Das war's jetzt erstmal für die Dachregion und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards.
Try this.
Oh mein Gott.
Nice. Tipps. Wow.
Insane.
Nice.
Wow.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Omen-Ult. Und bei der Omen-Ult ist es ja so, wenn ihr sie castet, dann macht ihr von der Position, wo ihr gerade wart, ein Geräusch. So, und wenn ihr sie aber cancelt und zurückkommt, macht das kein Geräusch an der Stelle, wo ihr die Ult gecastet habt, sondern nur, wo die neue Position war und wo man die Ult gechannelt hat. Das heißt, beim Zurückkommen macht man kein Geräusch. So, und das heißt, das könnt ihr zu eurem Vorteil einsetzen, zum Beispiel mit einer Killjoy-Ult. Wenn ihr da drin seid, channelt ihr die Ult einfach raus, ihr werdet nicht detained, weil ihr an einem anderen Ort seid. Und dann geht ihr zurück und macht kein Geräusch dabei. Und das heißt, dieser vermeintlich geklärte Bereich der Killjoy-Ult, da seid ihr jetzt mittendrin mit dem Ohm und könnt das zu eurem Vorteil nutzen, um ja dann überraschende Kills zu bekommen und mit einer überraschenden Position da zu agieren. Das ist auch nochmal verdeutlicht in dem Video, was in den Shownotes ist. Viel Spaß beim Ausprobieren.
Nice.
So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Jetzt erstmal auf Champions fokussieren, bevor der neue Akt dann kommt mit quasi zwei neuen Maps, wenn man so will. Aber erstmal heute Abend Fnatic gegen Loud und Evil Geniuses gegen PaperX. Schaut mal auch auf dem Discord vorbei, wenn ihr ein bisschen über die Games schnacken wollt. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.